Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Was für ein Geräusch hören wir da?
Das sind ganz klar total in Mode kommende BMX Mountainbikes, die über Rampen fahren oder über alles, was rampenähnlich ist.
Richtig. Das hast du jetzt bestimmt Rutsche. Nur erkannt, weil wir gemeinsam einen Film geguckt haben, wo sie das mehr als einmal machen.
Wir haben vermeintlich Probleme mit Sachen, die als Kultfilm gelabelt werden. Wir denken, hey, Kultfilme aus anderen Regionen oder anderen Zeiten, lass uns das mal anschauen mit uns als Kultur- und Filmvermittler und sagen, wir verstehen, wo der Kult herkommt. Ja. Wir wissen, wo das herrührt.
Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher, ob das wirklich ein Kultfilm ist.
Du hast gesagt, lass mal gucken, das ist ein Kultfilm.
Also wir sprechen über BMX-Bandits.
Die BMX-Banditen.
Beziehungsweise Indeed. Die BMX-Bande auf Deutsch.
Ja, Bande, genau, nicht
von
Banditen, stimmt.
Das 1983 mit einer
16-jährigen
Nicole sehr Kidman. Jungen 16-jährigen Nicole Kidman, genau.
Und D'Angelo, die D'Angelo.
Und hier steht auch hinten auf der Blu-ray, steht der Kultfilm der 80er mit fast 5 Millionen Kinozuschauern.
Die 5 Millionen. Der hat Bank gemacht. Ich glaube, der hat in Australien und sogar in Teile von Großbritannien respektable Hits.
Ich möchte nur mal weiter vorlesen. Ich will es noch nicht vergessen.
Okay.
Normalerweise hat man ja immer Zitate, die Bullshit sind auf diesen Covern. Und hier steht BMX Action ohne Pause von Kino.de.
Hat nicht gelogen.
Action ohne Pause.
Also das
absolut,
also absolut on point, genailed. Qualitätsjournalismus, ich kenne es gar nicht anders. Ey, wir haben jetzt aber auch eine Weile lang nicht zusammengesessen. Ich war ja auch im Urlaub und so, und du hast viel gedreht. Yes. Wir müssen ja mal wieder unsere Personality reinbringen. Im Übrigen, ich möchte euch daran erinnern, dass, habe ich dir eigentlich schon mal die Entwürfe, es ist irgendwas mit meinem Entwurf passiert für unser zukünftiges Merch. Konntest du da ein bisschen drin rummalen oder hast du das mal auf Filme zum Dessert Instagram gepostet?
Nee.
Solltest du mal machen, weil...
Ich wollte es kolorieren, ich habe es schlecht vergessen, ich werde es tun.
Weil, liebe Community, wir möchten damit Sachen anfangen. Wir möchten damit vielleicht sogar kleine Poster herstellen lassen, vielleicht mal ein neues Tässchen. Und ich wäre wahnsinnig dafür, mit meinem Jutebeuteldruck in Druck zu gehen. Nur damit sich das irgendwie lohnt, suche ich immer noch 20... bis 30, sag ich mal, so Community-Member, die sagen, ey, weißt du was, würde ich was in den Topf geben, weil dann kann man das
in hat sich wahrscheinlich noch Menge. Nicht einer gemeldet.
Doch, 7 Leute habe ich.
7? Wow.
Ich habe 7.
Fantastisch.
Also jetzt bist du mal dran, mit 7 nachzuziehen, dann sind wir schon fast dabei.
Ja, dann schaffen wir das ja, wenn du so vorgibst. Mein Problem ist immer, dann denke ich immer, dann meldet sich nicht einer und dann bin ich auch irgendwann unmotiviert.
Nein, zur Not fies anschreiben, sagen, ey, Jutebeutel, okay, geil.
Mist.
Die gehen mit Filme zum Dessertbeuteln demnächst zu Edeka, Rewe oder einem anderen Supermarkt. Ansonsten habe ich ja, ich erzähle jetzt mal ein bisschen so einen Schwall, weil dann geht es langsam zu BMX-Action nonstop. Ich habe einen Tattoo-Speedrun ja im Mai vollzogen. Eigentlich wollten wir ja schon anfangen, die Möwe zu drehen, aber bevor wir das schlecht machen, lassen uns da lieber ein bisschen Zeit. Ich bin aber sehr großer Fan davon, wie sich das Skript entwickelt hat. Wir werden unseren eigenen Superhero-Shit machen und auch die Flunder haben wir schon derbe angesteckt damit, mit dem, was wir da vorhaben. Das freut mich natürlich immer alles sehr, wenn Leute sagen, ey, eure Ideen sind arschtight, wie die jungen Menschen sagen. Das freut mich natürlich. Und du hast Geld verdient und ich habe Geld verbrannt, nämlich namentlich mit Urlaub. Mhm. Ich war in Albanien und in Wien. Beides sehr schöne Orte. Wien und Tirana.
Ja,
beide aber auch sehr unterschiedlich. Und ich habe für sehr viel Geld, siehst du, mein Arm hat sich komplett verändert.
Ja, alles voll mit
alles neu.
100
alles neu und hier auch bis hier nach oben.
Bildchen. Wow.
Ja. Und auf dem Bauch und auch unterm Bauch habe ich jetzt überall mir neue Tattoos hinjagen lassen. Bin sehr zufrieden damit. Und das sollte alles
die Bauchauer-Story hast du ja neulich schon erzählt, als wir hier über Mario sprachen.
Welche Horror-Story?
Die Bauchauer.
Die Bauchauer-Story, genau. Habe eine neue Story dazu, also nicht zum Bauch. Ich hatte ja mich die ganze Zeit gefreut, dass ich bei einer koreanischen Künstlerin jetzt mein großes Finale haben werde, meine Speedruns. Ich lege mir das immer selber so zu Geschichten zurecht. Vorwiegend alles gipfelt mit der mit dem symbolischen Rotkehlchen auf meiner Schulter.
Mhm.
Und die muss übers Internet-Webs muss die immer sehr stark mit Google Translator oder anderen Sachen mit mir kommuniziert haben, weil sie konnte, also nicht so viel Englisch, leider Gottes. Und ich habe mir das so erträumt, dass wir voll bonden und ich voll über ihre Kunst abnörden kann und sie so fragen kann, wie sie das so kann und so. So krass anders und so krass gut. Und ich dachte einfach von wegen, das wird so voll die coole Erfahrung, auch mit jemandem einfach mal über die Tattoo-Kultur in Korea mich unterhalten. Und leider konnte sie, also sie konnte so wenig Englisch, dass ich mit ihr mich nicht richtig auseinandersetzen konnte, dass, also ich musste pipi. Und wenn jemand weder Toilet noch Bathroom richtig versteht, dann wusste ich nicht ganz, was ich machen soll. Ich kann mir jetzt auch nicht unverhohlen in den Schritt greifen auf der Liege. Das war nicht ganz so träumerisch. Da ging die Narrative nicht auf. Okay. Aber dafür habe ich schon erzählt, ich habe ja in Albanien eine Tattoo-Falle gestellt. Also ich war mit zwei Freunden, beziehungsweise einer Freundin und einem Freund.
Also ich kenne die Geschichte, aber ich weiß nicht, ob vielleicht der gemeine Zuhörer hier das kennt.
Da haben wir einen Tätowierer kennengelernt. Ein talentierter junger Mann, 18, macht das jetzt seit ungefähr 2 Monaten. Und dann haben wir gesagt, alles klar, Junge, let's go.
Du bist unser Mann.
Du bist unser Mann. Und haben da einen Nachmittag rausgestanzt, oder ich habe da einen Nachmittag rausgestanzt und habe dann gesagt, wir gehen jetzt alle hin und lassen uns pieksen.
Ja.
Und hat funktioniert. Das war aber eigentlich die Idee, dass wir alle so ganz, ich habe hier so ein ganz kleines Tattoo von ihm.
Ja.
Ne? Dass wir alle so ganz kleine Sachen uns stechen lassen. Mhm. Und der eine Kumpel, der mit war, der hat gesagt, ey, mach mir einen Batman auf die ganze Wade. Und dann war aber auch nett. Also ich habe dann irgendwie beim Supermarkt Bier geholt später. Und dann haben wir alle da Bier getrunken. Der Tätowierer, der 18-jährige Knabe inklusive, der uns auch von der Rave-Szene erzählt hat und dass er manchmal eventuell illegale Substanzen zu sich nimmt und dass er immer Motorrad fährt in Tirana, aber gar keinen Führerschein hat. Also ein richtiger Rebell-Typ. Ja, das sollte er nur nicht erzählen, während er da irgendwie uns an der Haut rumkratzt. Aber er hat da trotzdem volles Vertrauen, scheint ja alles geklappt zu haben. Was hast du für Abenteuer erlebt?
Ui, da fragst du was. Da fragst du
hast viele
was.
Musikvideos jetzt in letzter Zeit gedreht.
Das ich stimmt.
Ich habe Musikvideos, Schnipsel bei dir gesehen.
Ich habe ein paar Musikvideos gedreht.
Das ist ja auch was Schönes.
Ich muss ein bisschen, der letzte Monat war echt irgendwie voll. Also wir haben sowas gedreht für das Spiel des Jahres, so wo die Jury erzählt, warum die nominierten Spiele so toll sind, die sie so da auszeichnen. Und wir haben gedreht ein paar Musikvideos. Ich habe ein Musikvideo, das ist gerade rausgekommen, mit Naomi Sample und The Go-Go Ghosts gedreht, einer Lüneburger Elektropop-Trash-Band, irgendwas in der Richtung vielleicht.
Ich finde immer gut, wenn Trash mit in der Genrebeschreibung ist.
Ja.
Die sind ein bisschen müllig. Aber ja,
es ist das Konzept bei denen. Die sind sehr cool und das Musikvideo ist sehr lustig. Das nennt
ich habe
nicht
gesagt,
MCs.
Dass sie uncool sind. Ich habe nur gesagt, ich finde immer diese Selbstbeschreibung, entweder beim Punk oder beim Metal oder bei Elektro, wenn Leute immer so Trash da noch mit reinknallen.
Das stimmt.
Obwohl Trash Metal ist
ich glaube, ich weiß nicht, wie sie sich selber bezeichnen. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall ist der Song, der nennt sich 3 MCs und kein Talent.
Mhm.
Es ist ein bisschen angelehnt an eine bekannte Hip-Hop-Band, die es mal gab.
Fettes Brot.
Nein, die Beastie Boys. Nein, 3 MCs und kein DJ, glaube ich.
Ja, klar.
Im Original.
3 MCs und 1 DJ, ja.
Ja, 1 DJ, genau. Und die haben kein Talent statt des DJs. Naja, auf jeden Fall ein sehr lustiges Musikvideo, wie ich finde. Und dann habe ich noch ein so eine Art Popsong vermusikvideot.
So heißt Freundin. Das, ne? So heißt der Termini. Der Terminu.
Von Musikvideot.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir da ein Popsong für die Emilia gemacht, der jetzt wahrscheinlich gerade raus ist, wenn auch dieser Podcast raus ist.
Das wirst du doch bestimmt sicherlich über die Instagram-Seite erzählen, wo du auch unsere Jutebeutel-Designs postest.
Richtig.
Filme zum Dessert, guck mal bei Instagram, folgt. Ich werde da auch manchmal hineinsliden.
Ja, folgt mir, folgt Basti,
folgt
Filme
allen,
zum Dessert.
Folgt allen, folgt links, rechts.
Also vor allem folgt Filme zum Dessert auf Instagram, weil Facebook ist eh tot.
Ja.
Und ja,
bookmark
die
Seite.
Wir haben auch noch eine .de-Domain, filmezumdessert.de.
Genau. Ansonsten könnt ihr jetzt, glaube ich, inzwischen bei allen, bei Spotify, sowie als bei iTunes einfach auch Bewertungen da lassen. Let's Talk About Spandex oder Filme zum Dessert. Das hilft. Hast du irgendwas Schönes in letzter Zeit gesehen? Wir haben uns ja da auch nicht drüber ausgetauscht. Ich habe jetzt die letzten Tage sowohl Bo is Afraid gesehen. Hast du ihn geguckt? Ari Esther?
Würde ich gerne.
Solltest du. Ist beredenswert. Solltest du. Und den schönsten Film des Jahres, ich lege mich fest, Spider-Man und die anderen Spider-Man.
Mhm.
Habe ich jetzt geguckt. Im Kino. Gestern.
Okay.
Richtig schön. Kitzelt dich so gar nicht, ne? Spider-Man und die anderen Spider-Man.
Null. Ich habe den ersten Animation-Spider-Man geguckt, eine halbe Stunde und habe dann ausgemacht.
Warum das denn? Du Monster!
Hab ich überhaupt nicht abgeholt, weiß ich nicht. Also war noch nicht mal schlecht, aber es hat mir einfach so komplett kalt gelassen.
Boah. Ich sehe dich in anderen Augen. Der ist so schön. Der ist so schön. Mein Gott, der ist fast so schön von der Farbgebung her wie dieser Film, den wir heute geguckt haben. Ich versuche den Bogen zu schlagen, weil ich glaube, ich kann mich jetzt nicht über, wie schön Spider-Man ist, mit dir unterhalten, wenn du einfach sagst, ja, von mir aus.
Ja, ich habe ihn auch nicht gesehen. Also ja, vielleicht würde ich dir recht geben, hätte ich ihn geschaut.
Gut, liebe Community, erzählt mir doch, wie schön ihr den
Nee, ach, keine Ahnung, was habe ich in letzter Zeit so gemacht? Alles und nix. Also wie gesagt, Musikvideos gedreht. Ich war unglaublich selten im Kino. Es lag auch nicht an mir, ich wollte, aber ich gehe so ungern allein ins Kino. Ich glaube, das habe ich ja schon mal gesagt. Irgendwann habe ich den Mario gesehen, aber über den haben wir ja gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich seitdem nochmal wieder drin war. Ich wollte, aber irgendwie hat sich das denn nicht ergeben.
Ich gehe inzwischen ganz gerne allein ins Kino. Das musste ich mir aber auch beibringen. Und inzwischen empfinde ich dem was ab. Ich weiß nur, dass ich den James-Bond-Film beispielsweise, ich glaube, den habe ich sogar, also ich...
Guck mal, ich habe es total vergessen. Eigentlich würde jetzt nämlich laufen Pearl.
Ja. Aber das ist bestimmt nicht so schön wie Ari Aster-Filme. Ist der von Ari Aster oder erzähle ich jetzt wieder irgendwelche Namen?
Nein, der ist von Ty West.
Das ist nein, so die nein, nein, Figur der Bro is Afraid.
Achso, ja, der ist von dem Hereditary-Typen.
Das ist Ari Aster, ne? Oder verwechsel ich den jetzt? Ich verwechsel den nämlich immer mit dem vom Killing of a Sacred Deer.
Robert Eggert.
Puh.
Der jetzt gerade Nosferatu wohl abgedreht hat, auf den habe ich ja ein bisschen Bock, muss ich sagen.
Kam jetzt eigentlich der Nicolas Cage-Film, wo er ein Vampir ist? Ist der schon im Kino gelaufen? Habe ich den verpasst?
Ja, der läuft, aber irgendwie nicht im Savoy und keine Ahnung, wo Renfield läuft. Auf den hätte ich eigentlich Lust.
Auf den hätte ich richtig Lust.
Aber
wir reden über alle anderen Filme, außer über den, der jetzt wahrscheinlich auf dem Klapptext steht im Podcast. Ja. Das ist ja schon wieder aufgefallen. Das ist meistens, das werden schon Fans der ersten Stunde wissen, Fans der, ey, unser Projekt ist schon fast 4 Jahre alt. Ahnst du?
Ja.
Ach so, gut, ja dann.
Das ist eine Weile alles schon hier. Mit.
Da machen wir schon alle eine Minute.
Podcast-Projekt.
Sind richtig alt geworden gemeinsam,
Christian. Zum Film des Tages kommen. Wir sprechen über die BMX-Bande oder BMX Bandits im Original. BMX-Bandits. Von 1983 mit Nicole Kidman von, und das ist echt ein Name.
Ja.
Ich weiß noch nicht genau, ob ich ihn korrekt ausspreche, wenn ich sage jetzt Brian Trenchard-Smith.
Ich finde es eine Frechheit, dass wir in diesem Podcast eigentlich nie Namen ansatzweise richtig aussprechen, aber das ist okay, das gehört inzwischen zu unserem Image. Ich bin besonders betroffen von dieser Krankheit des Namenbetonung einfach irgendwie ausdenken. Ja. Brian Trenchard-Smith hat unter anderem nämlich was gemacht, deswegen ist er für uns interessant.
Ich weiß den nicht Leprechaun. Von vielen Sachen, genau. Hat den
Leprechaun hat er gemacht.
Und er hat, den habe ich auch schon mal hier in meinem Podcast besprochen, den Omega Code 2
genau.
Megiddo gemacht. Und das ist ein bisschen, also mir wurde dieser Film irgendwie als Kultfilm verkauft. Ich kann nicht genau sagen, aus welcher Quelle das stammt, diese Aussage, das wäre ein Kultfilm.
Zum Beispiel vom Plattencover.
Ja, ich bin dann über die Blu-ray gestolpert, die war günstig. Ich finde das total lustig, dass das quasi Nicole Kidmans erste Rolle ist. Und ich meine,
wir haben ja noch angesagt, wir haben auch, dass das ist, wurde genuin halt in Australien produziert. Das heißt, wir haben so einen Kultfilm wieder von einem anderen Fleckchen der Erde und der sehr zeitgeistig funktioniert. Also, das muss so quasi der neue heiße Scheiß neben Jojo und Pork-Spielen gewesen sein.
Ja.
Dieser BMX-Trend. Da hat sich bestimmt irgendein findiger Producer gesagt: Schreibt mir ein BMX-Skript, solange das doch heiß ist.
Ja.
Und dann haben sie sich hingesetzt und haben gemeint, alles klar.
Jetzt wobei es lustigerweise könnte es ja auch die Walkie-Talkie-Bande heißen oder so.
Im Grunde ja. Aber alles, was so damals wahrscheinlich so 13-jährige Kinder cool fanden, inklusive einer 16-jährigen Nicole Kidman.
Ja.
Das ist so ein Jungsfilm. Da müssen die Jungs hin. Alle Jungs.
Ja, dafür finde ich sie relativ tough. Aber ja, klar, 80er, ne? Da ist drin.
Ja, aber war man nicht in so ein Mädchen verliebt eher so als allererstes? Also ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, ich fand damals immer die Mädels toll, die mit uns im Schlamm gefrestelt haben und die eher so ein bisschen tough waren. Die Mädchen, die fand ich ganz
interessant.
Also ich fand das
jetzt,
also red mal nicht von jetzt, aber red mal von damals, red mal aus der Kinderstube. Wen fandest du damals interessant? Eher die petit, braven, keine Ahnung, Pferdemädchen? Obwohl, die Pferdemädchen haben ja auch ganz schön was drauf, was mit Pferden zu können, das ist ja ganz schön heftig. Aber weißt du ein bisschen, was ich meine? Ich fand immer die Peppermint Patties dieser Welt eher toll.
Was? Die Peppermint Patties. Boah.
Das schwer zu sagen. Christian zu privat.
Ja, es fällt mir schwer, die jetzt einzuordnen. Also ich meine, so ein bisschen tough fand ich schon irgendwie cool.
Ja, ich glaube, dass 13-jährige Jungs sowas toll fanden, wenn die auch so ein bisschen so Sachen mitmacht. Die kann auch Bike fahren. Und die kann auch mit, keine Ahnung, Schätze bergen, was weiß ich.
Ich weiß nicht, ob das für mich der richtige Film ist, um da die Parallelen zu sehen. Ich glaube, da können andere, da werden wir gleich mal drauf zu reden kommen, andere vielleicht die zwischenmenschlichen Beziehungen ein bisschen besser darstellen, als es dieser Film in der Lage ist.
Ja.
Also ich sag mal so, hätte ich diesen Film mit 12 gesehen, könnte ich mir vorstellen, dass ich ihn ziemlich cool gefunden hätte. So.
Ich auch.
Weil Kids fahren irgendwie ganz viel BMX und irgendwie sowas Technisches wie Walkie-Talkies sind natürlich auch cool, vor allem, weil man da irgendwie im Polizeifunk rumfunkt und überhaupt nachher das Schaumbad und überhaupt ein bisschen Anarchie und die Kids sind auch so ein bisschen auch sehr kriminell unterwegs.
Eltern kommen auch nicht so doll vor, also es gibt Eltern nicht es kommt nicht diese Obrigkeit, die sagt, du darfst das nicht machen, sondern die machen halt irgendwie in Sydney, was sie wollen, diese Rowdies. Gebe ich dir, das wäre schon alles cool und das habe ich auch zwischenzeitlich gedacht, bis ich dann auf die Idee kam, aber ich hätte ja auch als 12-jähriger, 13-jähriger Knirps Zugang zu anderen medialen Erzeugnissen gehabt und da stinkt das natürlich ab. Es hat nicht so diese freundschaftliche Bande wie die Goonies beispielsweise. Es hat nicht diese cartoonhafte Gewalt wie Kevin allein zu Hause oder ähnliche Filme. Es ist nicht so witzig oder aufregend wie die Ghostbusters. Jetzt gehe ich immer gar nicht auf die Gewaltfilme, die ich schon viel zu früh sehen durfte, sondern echt so auf Sachen, die so auch auf Jungs zugeschnitten waren. Also, und dann bleibt da wenig.
Ja, ich muss auch sagen, mir ist dieser Film nicht geläufig gewesen bis vor kurzem. Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass es den gibt und dachte, okay, interessiert mich jetzt einfach mal grundsätzlich. Kann man gucken, schadet ja nichts.
Ja.
Als du eben meintest, weil es heute so sonnig ist, hast du gesagt, ein sommerlicher Film wäre gut.
Ich möchte gerne einen sommerlichen Film gucken, das habe ich gesagt. Zitiere mich.
Der schien mir passend für einen Sommertag.
Ich hatte auch voll Bock drauf.
Ja.
Und die ersten 10 Minuten des Films war ich voll in. Wollen wir mal ganz kurz zur Inhaltsbeschreibung kommen und dann sage ich, warum ich voll in war.
Ja, soll ich versuchen, oder willst du?
Nee, mach du mal bitte. Das ist so komplex, das kriege ich nicht mehr zusammen. Aber
ich lese einfach mal erstmal die Rückseite vor und dann können wir ja darauf aufbauen.
Okay.
Also, um sich neue Räder leisten zu können, brauchen die 3MX-Fans Judy, PJ und Goose dringend Geld.
Dringend Geld?
Durch Zufall finden sie eine Ladung Walkie-Talkies, die sie verkaufen wollen. Die Sache hat nur einen Haken. Die Walkie-Talkies gehören einer Gruppe von Bankräubern, mit deren Hilfe diese den Polizeifunk abhören können. Als Judy daraufhin von den Gangstern gekidnappt wird, mobilisieren PJ und Goose alle ihre Freunde und starten eine atemberaubende Jagd quer durch die Stadt.
Das ist so toll.
Das ist auch nicht so ganz korrekt eigentlich, oder?
Naja, doch.
Ja, so halb. Die Sache ist halt, ich habe ein paar inhaltliche Probleme mit diesem Film, weswegen ich ihn, glaube ich, auch nicht so gut finde, wie ich ihn eigentlich, also wie er eigentlich sein könnte, mit ein paar...
Wir sind 20 Jahre zu spät einfach für den Film.
Ja, nein, aber ich
sagen wir es doch mal, wie es ist. Darf ich trotzdem sagen, warum ich die ersten 10 Minuten dachte, von wegen, das wird mega interessant und mega geil.
Ja, erzähl.
Super interessante Perspektiven.
Ja.
In den ersten 10 Minuten werden da wirklich interessante Framierungen ausgewählt. Und die Farben knallen ja mal so richtig.
Ja.
Also so richtig, richtig. Also als hättest du den Color Super Filter bei Instagram entdeckt und über den ganzen Film gelegt.
Ja.
Also es funktioniert hauptsächlich in Rot, in Blau und mit Gelbtönen. Die Brecher brettern so richtig, die Grau sind grau und die braunen Töne matschen alle ab. Aber diese drei Farben stechen immer so mega hervor.
Ja.
Und das ist natürlich auch richtig gut, dass dann unsere drei Charaktere in diesen Signalfarben irgendwie uniformisiert sind und andauernd am Meer langfahren und der Himmel auch immer so stechend blau ist. Ja, wirklich. Das knallt so richtig. Und die Polizeiwache ist in so einem Brecherblau angestrichen und die Verbrecher haben auch blaue Overalls an und irgendwie fetzt das einen so richtig schön ins, das ist eine restaurierte Fassung oder sowas, also es ist so ein richtig saftiger Film, ich dachte, okay, alles klar, dann lasse ich mich halt auf so einen Vibe ein einfach, das ist die ganze Zeit einfach nur, der wird nicht großartig sein, das wird auch nicht einer meiner Lieblingsfilme sein, aber der wird irgendwie zumindest interessant sein und ich lasse mich auf dieses Farbspiel ein, auf dieses sehr, für mich untypische, bin das nicht so gewohnt, dass ein Film fast so einfach so herausbricht, also wirklich so außer es wird so ein Overstyle-Film wie, keine Ahnung, wie Blade Runner oder so, wo das mit in die Ästhetik reingehört, so einen Neon-Film zu machen. Aber das war ja einfach ein Kinderfilm, wo die sich dann drauf geeinigt haben, dass sie da ein relativ extravagantes Farbspektrum wählen.
Ja.
Und deswegen dachte ich, oh, das ja, dann können es fetzen.
Ja.
Und dann kamen die Verfolgungsjagden.
Ja. Also ich würde noch einmal
gerne
noch einmal ganz kurz zum Inhalt zurück, um einfach nochmal versuchen, nochmal genauer zu erklären, worum es geht. Also eigentlich sind diese drei Jugendlichen, na, wie ist denn das eigentlich? Sie verliert ihren Job, weil die anderen beiden da irgendwie ihre Fahrräder kaputt machen, während sie da versucht, irgendwelche Einkaufswägen zusammenzuschieben.
Ja, sie ist so eine helfende Hand in so einem Supermarkt und die beiden Leute brettern mit ihren BMXen
da voll rein,
ja,
machen ihre Räder kaputt und sie möchte eigentlich auch ein Rad. Und das ist eigentlich der Grund für alle drei, gemeinsam irgendwie Geld dran schaffen zu wollen.
Das Rad und verbindet.
Das machen sie, indem sie mit dem Boot irgendwie rausfahren und eigentlich wollen sie Fische.
Muscheln.
Oder Muscheln.
Die fahren überall hin, wo so Bojen aus dem Meer hängen.
Auf jeden Fall wollen sie da da irgendwas klauen oder Hummer auch, irgendwie wird da kurz genannt. Auf jeden Fall irgendwelche, wie meinst du das?
Meeresfrüchte.
Meeresfrüchte, ja. Früchte des Meeres.
Ja.
Und ja, um die dann zu verkloppen, um sich dann irgendwie neue Räder leisten zu können oder die dann zu reparieren. So, das ist eigentlich so der ganzen Motivation. Und dann finden sie halt dieses Paket, was da im Wasser abgelegt ist, mit so Walkie-Talkies, mit dem man halt diesen, ja, der Plan der Bösewichter ist halt eigentlich, so einen Geldtransport zu überfallen. Und dafür brauchen sie zwingend diese Walkie-Talkies, weil ohne geht dieser Überfall nicht. Und diese Walkie-Talkies sollten da von den Bösewichtern abgeholt werden, aber die Jugendlichen kommen denen halt zuvor, nehmen die mit, um sie zu verkloppen. Und der Plan der Bösewichter ist eigentlich, diese Walkie-Talkies zu haben, um sich irgendwie damit zu kommunizieren und den Polizeifunk abzuhören.
Mhm.
Jetzt passiert Folgendes in dem Film, dass zwar die Jugendlichen jetzt diese Walkie-Talkies ausgiebig nutzen und die Polizei sie mithören kann, aber die offenbar niemals die Polizei hören. Jetzt frage ich mich, wie funktioniert das, wenn ich das mit dem potenziellen Plan der Bösewichter,
ich glaube, der Oberbösewicht hat gemeint, die muss man noch einmal umbauen.
Ah, okay. Das
die
heißt,
kommen straight aus der US of A, können alles empfangen, die muss man noch einmal umbauen.
Okay.
Jetzt, was aber natürlich, also es ist ja wirklich kompletter Nonsens. Also da muss man sich auch gar nichts vormachen, so das ist einfach eine
Nein, ich hab's da irgendwie
Plothole aus der Hölle.
Ich dachte,
ja, aber das kannst du ja immer boppen, von wegen, ey, das können wir den Reverse-Modus einschalten und dann geht's. Das Ding ist ja an sich schon, dass sie das aus Amerika irgendwie reingeschmuggelt haben, schon nach Sydney, was ja eine Hafenstadt ist, und anstatt, dass sie, wenn sie schon fertig sind, also es ist schon nach Australien geschmuggelt, das irgendwie zu den Bösewichtern zu bringen, dann noch zu sagen, alles klar, dann müssen wir das aber doch irgendwo an so einer Boje rankleben. Also das ist ja schon behauptet 5000. Also das ist...
Ja, naja, auf jeden Fall machen die Bösewichter darauf Jagd auf die, weil sie halt zufällig vorher da kurz irgendwie auf dem Wasser gesehen haben und dann genau wissen, wo sie da zu suchen haben und so. Naja, egal. Und dann gibt es halt elendlange Verfolgungsjagden und irgendwann nach einer Stunde haben wir uns dann auch irgendwie gefragt, okay, aber warum machen die Jugendlichen jetzt nichts? Die hinterfragen gar nicht, warum sie irgendwie gejagt werden. Die Polizei ist an dem Punkt irgendwie so, dass sie zwar wissen, dass diese Jugendlichen da immer zu hören sind und befragen wohl auch irgendwie ein paar Jugendliche, ob die irgendwas wissen, aber passiert halt irgendwie auch nichts. Und die Bösewichter, die fahren dann einfach die ganze Zeit mit dem Auto, fahren sie diesen BMX-Rädern hinterher und sie fahren halt gefühlt durch jede Straße dieser Ortschaft.
Ey, wirklich, jedes Viertel wird einmal mitgenommen und es endet einfach nicht und man betet zu Gott, zu jeder Obrigkeit, der ihr da angehört, betet ihr einfach nur, oh, lass das jetzt bitte die Endstation gewesen sein, damit sich die Helden unseres Films zusammentun können und einmal wirklich, wie du sagst, beratschlagen, so, was ist denn das und könnte das mit dem Funkgerät zu tun haben? Das müssen vielleicht die ursprünglichen Besitzer des Funkgeräts, oder, weißt du, und jetzt müssen wir zurückschlagen, weil sonst kriegen wir sie nie wieder weg, so dieser Kevin allein zu Hause, im Moment, wenn Kevin McAllister sagt, so, ich muss mein Haus verteidigen und setzt die geile Musik ein.
Ja.
Und das endet einfach nicht. Dieses beschissene Auto kommt denen echt wie Michael Myers in so einem Horrorfilm durch alle Schlupflöcher hinterher gefolgt und hat aber auch nicht richtig das Ziel, die Kinder umzufahren, weil fährt immer so parallel neben. Es ist wirklich nervig so. Beziehungsweise anfangs hast du noch Spaß und denkst, alles klar, das ist jetzt die Sackgasse, da kommt das Auto nicht weiter und jetzt kriegen wir wieder Plot rein, ist ja auch Adrenalin, Action-Szene vorbei und sie endet nicht und sie endet nicht und sie endet nicht und dann ist nur ganz, ganz kurz Plot, so 3 Minuten oder so und dann setzt die nächste endlos lange Verfolgungsjagd ein und Die Schurken leiden dazu auch noch an dem, was ich ganz gerne Homer-Simpson-Syndrom nenne. Mhm. Nämlich, dass der Homer-Simpson aus der Staffel 3 deutlich schlauer ist als Homer-Simpson aus Staffel 7, deutlich schlauer als der Homer-Simpson aus Staffel 17 ist. Also eine stetige Verdummung der Schurken stattfindet, was ich als Kind schon nicht cool gefunden hätte. Also die werden anfangs als Badass irgendwie total konzentrierte Bankräuber installiert, die sich Schweinemasken, was ein cooler Look ist, Schweinemasken und so Overalls irgendwie mit Pumpguns irgendwie eine Bank stürmen. Heat lässt grüßen oder keine Ahnung, Dark Knight oder sonst was. Und dann werden es aber die größten Honks, die die Filmgeschichte jemals gesehen hat. Und sowas hätte ich als Kind nicht cool gefunden. Also ich möchte vor dem Bösewicht dann Respekt und Angst haben. Ich fand als Jugendlicher schon, die wenn von Schurken eine gewisse Bedrohung ausgeht, fand ich schon immer cooler als die Schurken so.
Ja.
Also die totalen Goofballs. Und da fällt er für mich vollkommen auseinander. Also sobald eigentlich sie die scheiß Funkgeräte haben, lässt der Kult für mich stark nach.
Ja. Ja, und ich finde es halt persönlich schade, dass die einfach nie irgendwie einen Plan entwickeln.
Ja.
Weil ich habe ja am Anfang auch gesagt, ich würde gerne, dass sie die BMX-Räder irgendwie einsetzen und irgendwann setzen sie unentwegt ein, um irgendwie zu flüchten.
Stimmt, hast du einmal gesagt,
und da meintest du ja, BMX. Da ist ja das, was du möchtest. Ja. Und dann dachte ich, aber ja, aber nicht so. Ich habe eigentlich, weißt du, weil du gerade irgendwie Kevin allein zu Hause nanntest, Kevin entwickelt ja irgendwann einen Plan, wenn er weiß, okay, die Bösewichter kommen jetzt, jetzt stelle ich den Fallen. So. Ja. Aber um diesen Vergleich zu Ende zu ziehen, wäre Kevin allein zu Hause wie die BMX-Bande, dann würde irgendwie Kevin einfach die ganze Zeit irgendwie nur vor den weglaufen.
Ja, schreiend wegrennen, kurz den irgendwas im Weg, also so spontan, den
ja,
irgendwas
in den Weg werfen. Ja, mehr was in die Richtung schmeißen,
ja, genau.
Und dann die Tür hinter
eine
sich
Vase
schließen.
Umhauen, ja. Ein Bücherregal umhauen, und dann sind die beiden, die nehmen dann auch jedes Hindernis mit, so, aber es hört einfach nicht auf. Also die geben dann auch nicht auf. Und wir hätten einfach nur wirklich Kevin McAllister, wie er die ganze Zeit einfach durch die Gegend rennt.
Ja.
Schreiend. Das Schreien wird hier durch sehr über hyperaktive Soundeffekte ersetzt und durch fetzige, das ist ja keine Punkmusik.
Ich muss aber sagen, und ich meine, das ist vielleicht das, was mich als Kind abgeholt hätte, weil Kinder gucken ja Dinge anders. Die gucken ja eher, ich glaube, Kinder erinnern sich mehr an einzelne Szenen als jetzt um das große Ganze und so. Und ich glaube, dieser Film hat ein paar coole Momente zu bieten. Also wenn hier also auch Nicole Kidman und dann ihr Kumpel da auch noch später in das Loch im Friedhof fallen und so. Ich glaube, das hätte ich als Kind schon auch ein bisschen unheimlich gefunden, auch mit der Ratte oder später dann die Wasserrutsche hätte ich, glaube ich, cool gefunden als Kind, wo sie dann
ja, also es gibt so Action-Parcours-Set-Pieces, die ich, glaube ich, auch, das wäre als Kind, also ne, um mal zu erklären, einmal gibt es so eine Halbgrusel-Sache, da, ne, und Kinder gehen auf den Friedhof und dann ziehen sich die Bösewichte auch noch passend dazu Monstermasken an, machen sie übrigens im Film nie wieder, also diese Masken sind ab dann als MacGuffin gestorben, aber ins Friedhofssetting passt es ja ganz wunderbar.
Ja.
Und natürlich
ich fand es auch lustig, dass sie unterschiedliche Masken dabei haben, so für den Überfall am Anfang so
Schweine und dann Zombie.
Zombie-Masken.
Und dann natürlich auch so einen Wildwasserpark. Finden Kinder auch super, Wildwasser-Dinger. Aber ich glaube, und ich bleib dabei, das hat mir viele Kinderfilme damals kaputt gemacht. Und ich weiß gar nicht, warum ich das so genau weiß. Weil ich mit anderen Filmen noch auch sozialisiert wurde. Dass ich es immer scheiße fand, wenn das Vollidioten sind.
Ja.
Das fand ich. Stan Lee hat einmal gesagt, warum er seiner Meinung nach, warum kindliche Sidekicks bei Superhelden nicht funktionieren, weil Kinder möchten nicht der trottelige Sidekick sein, der sagt, verflix noch eins, Batman, sondern die möchten der coole Badass sein. Und ich glaube, ich hätte auch gerne coole Badass-Bösewichter gehabt, die nicht über jeden Scheiß stolpern und so. Und dann hätte ich's, dann kannst du auch einen coolen BMX-Film erzählen.
Ja.
Ich meine, Marv und, jetzt helf mir mal weiter, Community, wie hieß denn der zweite von den feuchten Banditen?
Ich weiß es nicht.
Also
kann man nebenbei gucken. Erzähl weiter.
Gut. Die waren natürlich auch tollpatschig und sind in jede Falle hineingestolpert. Aber es war klar, wenn die beiden feuchten Banditen den kleinen Kevin bekommen, dann ist Kevin Moose. Die sind gewillt, dem schlimm weh zu tun.
Und Marv und Harry.
Harry! Stimmt. Harry! Stimmt, ja, stimmt. Weißt du, was ich meine? Und hier hatten wir hier Billy Idol und Schnurrbartmann, die ganze Zeit hinter diesen Kindern hinterherfetzen. Und die auch gar nicht wissen, was sie mit den Kindern denn anfangen sollen, wenn sie die einmal haben. Es wird ja sogar noch schlimmer, denn dann fangen sie Nicole Kidman ein, die sich übrigens als eine von 200 Jungdarstellerinnen durchgesetzt hat, da
ja.
Die Love Interest von beiden Jungs gleichzeitig zu sein irgendwie.
Mhm. Vergisst der Film allerdings auch irgendwann so ein bisschen, oder?
Ich dachte kurzzeitig, der macht was Interessantes auf für so einen Kindheitsfilm, ja. Dass dem einen gewahr ist, dass sein Freund der viel hübschere ist und er versucht trotzdem sein Glück. Aber das lässt der Film wirklich fallen. Aber ich dachte, oh, das ist ein bisschen spicy und ein bisschen gewagt. Aber mal gucken, wie sie einer jungen Zielgruppe das beibringen möchten. Ja. Dass so eine Dreierfreundschaft eventuell von sowas wie Hormonen
torpediert wird.
Ja, ja, ja. ja, die Gefahr von Hormonen in Biker-Crews. Wer kennt's nicht? Ich glaube, das hätte ich schon damals scheiße gefunden, dass die nicht wissen, dass die keine Bedrohung darstellen und wenn sie denn Nicole Kidman fangen, weil natürlich wird Nicole Kidman am Ende die Damsel in Distress, die einfach nur noch die letzte bestimmt Viertelstunde des Films auf dem Rückbank eines Autos verbringt, aber nicht in a sexy kind of way, das finde ich alles so schwach und ich habe dann irgendwann angefangen, Twitter zu gucken.
Wobei ich diese paar Momente, wo sie dann irgendwie in der Bredouille war, eigentlich immer ganz cool fand, weil ich fand sie dafür relativ schlagfertig gezeichnet. Also, mindestens zweimal holt sie aus.
Bis sie einkassiert haben.
Selbst dann hat sie, also finde ich halt persönlich diesen relativ lustigen Dialog, wo sie dann auch total nervt im Auto, was ich dann irgendwie auch lustig fand, weil ich den Eindruck hatte, sie ist jetzt nicht komplett zum Opfer degradiert, sondern versucht doch noch irgendwie die zumindest abzulenken und irgendwie.
Ja, ich fand diesen Dialog alles eher. Ja, aber ich war ebenso genervt wie die und die wussten nichts mehr. Also, ne, böse, richtig Bösewichte hätten ihr dann irgendwie Hand auf den Mund gedrückt. Durchstech dich ab,
ja, aber es waren ja ein Kinderfilm-Bösewicht, da muss man.
Ne, aber auch Harry und Marv, wie gesagt, die waren gefährlich. Weißt du noch, als Harry und Marv Kevin da so irgendwie auf so einen Haken gehangen haben und gemeint haben, so, ey, wir bringen. Also, es war klar, wenn Kevin jetzt nicht direkt von der Taubenlady oder von dem komischen Typen mit der Schaufel gerettet wird, die verletzen Kevin.
Ja.
Solche Bösewichter möchte ich haben.
Nee, ich verstehe dich ja. Also ich finde aber, die sind ja schon so angelegt, aber die widersprechen sich halt auch, wie du auch schon sagtest. Mhm. Die werden ja im Laufe des Films immer dümmer.
Die werden sukzessive
irgendwann
dümmer.
Irgendwann sagen sie auch, sie bringen sie um, später will der eine sie dann irgendwie, nee, andersrum. Eine will sie irgendwie zusammenschlagen, rauszukriegen, was sie weiß. Und der andere sagt so, nee, die sollen nichts haben, wenn wir sie gleich irgendwie im Wasser ertränken. Und dann versuchen sie es aber noch nicht mal. Also es ist alles so auf so einem Level.
Wir haben eh das Problem bei allen Charakteren, ich glaube, das hast du kurz schon mal angesprochen, das müssten wir aber noch einmal zum Thema machen, dass die Charaktere unter sich, außer Nicole Kidman als das Mädchen, keine wirkliche Dynamik haben. So, also unsere beiden Hauptbösewichter, Billy Idol und Schnurrbartmann, sind kein gutes komödiantisches Bösewichtsduo, weil die sich irgendwie gleichzeitig zu ähnlich sind. Ja, was heißt gleichzeitig? Sie sind sich zu ähnlich und sie haben ungefähr die gleichen Kernkompetenzen, außer dass der eine ein bisschen besser Auto fahren kann als der andere. That's it. Das ist kein, da können sich die Charaktere nicht aneinander reiben. Ja. Aber auch unsere beiden Helden, D'Angelo und der weiße, dünne Junge,
ja.
Sind ungefähr gleich schlau, ungefähr gleich talentiert im BMXen,
ja.
Gleich schlagfertig.
Ja.
Nur, dass D'Angelo der Hübschere von beiden ist, was der Film nicht müde wird, auszuerzählen.
Ja, aber jetzt auch ohne ernsthaften Mehrwert.
Nö, einfach, das ist aber der Unterschied. So, also wenn man sagen müsste, dann wird D'Angelo der im Roten mit dem roten Helm und der ein bisschen hübscher ist. Und so kriegst du ja keine ikonischen Comedy-Duos. So, also ja. Da gab es ja keinen Straight Man und keinen Chaoten oder sonst was. Also, wir haben großartige Duos gesehen wie in Double Dragon. Naja, sogar der Film hat es ein bisschen verstanden, die irgendwie ein bisschen anders zu erzählen. So, Mark Dacascos war der Super-Karate-Typ und der andere hatte so Straßenschleue und sowas. Also, gibt den Charakteren doch irgendwas. Aber die waren alle ungefähr gleich.
Ja.
Sogar Nicole Kidman, außer dass sie ja das Mädchen war, hatte keine wirkliche Lernkurve. Die konnte ja von Anfang an auch dann richtig krass BMXen und kann gegen Ende richtig krass BMXen.
Ja.
Wir haben keine Charakterprogression.
Ja, das fand ich auch ein bisschen schade, dass das auch offenbar keiner irgendwann mal lernen musste oder irgendwie alle konnten das.
Ja.
Ich habe auch diese ganze BMX Szene, in der das da spielt, nicht verstanden. Offenbar ist das ja so ein Trend unter den Kids und am Ende kommen da irgendwie Hunderte zusammen.
Das muss der Trend gewesen sein. Also der Film hat einen Soundtrack, wo nur dieser Typ auf dem Sinti-Bett immer wieder BMX sagt. So.
Ja.
Und wir haben eine Szene, wo ein Kind mit großen Augen diesen coolen Radfahrern hinterher schaut und einfach nur sagt, BMX. Wow. Also das muss so ein Ding gewesen sein, dieses BMX. Und da müssen sie auch wahrscheinlich schnell produziert haben, damit sie, beziehungsweise sie konnten nicht schnell produzieren, habe ich gerade eben noch gelesen. Die hat wahnsinnig lange gedauert, weil die in Australien relativ strenge Regeln haben, wenn du mit Minderjährigen drehst.
Okay.
Deswegen hat der Film fast 4 Monate gedauert zu drehen.
Wow.
Und das ist natürlich gefährlich, wenn du dich auf so einen Trend draufsetzen willst.
Ja, wobei ich gefühlt...
Stell dir mal vor, du hättest einen Kickboard-Film damals gedreht, dann wärst du nach einem Sommer schon vorbei, konntest nur einen Sommer richtig
Kickboard. Vielleicht hat der Film deswegen auch so viele Action-Szenen, weil sie gesagt haben, jetzt zeigen wir lieber unsere Stuntmen irgendwie, irgendwie durch die Straßen heizen, als irgendwelche Kids, mit denen wir irgendwie nur 5 Stunden am Tag irgendwas machen können.
Ja. Ansonsten haben wir... Wir haben halt auch nicht so einen bunten Blumenstrauß an kultigen Figuren, die man ins Herz gewinnt. Haben wir gemeinsam Fright Night geguckt oder habe ich das mit irgendjemand anders geguckt?
Oh, ich glaube,
wir den Vampirfilm, meine Nachbarn sind lustige Vampire.
Ich will mal an, wir haben den ersten Fright Night mal gemacht, aber das ist schon echt lange her.
Naja, auf jeden Fall, wir kennen den, wir sind beide dem gewahr, wir machen das schon zu lange, alle Filme verschwimmen zu so einem Brei.
Ja.
Da gibt es so kultige Nebenfiguren wie Skeezer oder wie dieser Typ hieß oder wie der ehemalige Horrorshow-Host, die du irgendwie ins Herz schließt. Das sind so Nebencharakterrollen, so, die so eigen sind und so merkwürdig und so ihre Marotten haben.
Mhm.
Klar ist das alles überzeichnet und cartoonesk, aber trotzdem merkst du dir die. Ne? Und hier haben wir diesen bunten Blumenstrauß nicht, hier haben wir den fetten.
Ja, ich wollte gerade anmerken, eigentlich macht dieser Film das aber so, dass diese Figuren potenziell gibt. Also jetzt gerade bei den Polizisten fallen mir irgendwie eigentlich 3 potenzielle Figuren ein, die hätten mehr sein können als das, was sie sind. Oder auch, ja genau, der dicke Junge.
Ja.
Wobei über die Übergriffigkeit unserer Hauptfiguren müssten wir eigentlich auch nochmal reden.
So. Gerne.
da dachte ich nur so, boah, sind die mir unsympathisch. Also unsere Hauptfiguren, wohlbemerkt. Wobei das, glaube ich, so ein 80er-Jahre-Ding ist. Ich habe letzte Woche mit Freunden einen Cocktail gesehen, mit Tom Cruise. Und der spielt da auch so ein Arschloch. Und du sollst mit ihm so mitfiebern und so. Und dass er seine Freundin wiederholen kann, die aber irgendwie vorher so aus niedersten Beweggründen irgendwie, der ist ja fremdgegangen.
Ja.
Und wo man dachte, nee, ich bin voll auf ihrer Seite. Er ist einfach das Oberarschloch. Komm nicht wieder mit ihm zusammen. Und dieser Film arbeitet quasi gegen so eigentlich ein vernünftiges Gewissen, was ich total faszinierend fand. Und hier ist es auch so, wenn die diesen kleinen Jungen da halb umfahren, ihm auch noch das Eis klauen, auch noch einmal dran lecken und dann
ist auf dem Boden
plumpsen lassen und so nach dem Motto, ja, weil der dicke Junge will auch 2 Eise essen. So.
Fettschwein.
Und dann denkt sich, aber er hat da auch gerade für bezahlt. Das ist eigentlich ist es nicht richtig so.
Der hat ein Recht drauf, pummelig zu sein. Jetzt no body shaming hier, aber natürlich ist der Dicke, der kann auch natürlich von allen am schlechtesten BMX fahren irgendwie. Aber was ja auch, also diese Übergriffigkeit wird ja auch schon in den ersten Minuten installiert, wo sie der hübschen Dame auf den Podex klatschen.
Stimmt.
Diese pubertierenden Fieslinge.
Und dem Priester da so eine Puppe irgendwie so ganz...
dem Priester so eine Puppe zuschanzen, genau.
Ja.
Ist sie selber schuld, hätte sich nicht so einen weißen Minirock anziehen sollen, ne? Dann ist ja klar, ist die ganzen BMX...
Ja, da kann man nur gegenklatschen.
Das ist nur klatschenswert. Und gleichzeitig reißen sie sich ja dann bei Nicole Kidman so ein bisschen, zumindest ein bisschen zusammen.
Ja.
Das ist ja nicht so mega aktives Rumgeflirte, außer in der Friedhofsszene, wo klar gemacht wird, da lübt nichts. Also zwischen dem hässlichen Blonden und Nicole Kidman, vielleicht später zwischen D'Angelo, D'Angelo. Aber diese Sache geht der Film dann ja komplett aus dem Weg, weil die Endcredits laufen in der Sekunde, wo die Polizei angerollt kommt. Ja. Also da wird auch zwischen den Figuren nichts mehr geklärt.
Ja.
Vor wegen, oh Gott sei Dank, ich habe das und das gelernt und ich habe das und das gelernt. Oder was für ein magischer Sommer, ich werde ihn nie vergessen oder so, dass sie irgendwas noch verhandeln miteinander. Nein! Billy Idol und Schnurrbartmann werden verknackt. Film zu Ende.
Mhm.
Und bis dahin hatte mich der Film auch schon total niedergewirkt. Also der geht 90 Minuten, deswegen haben wir den noch gewählt. Sagen wir mal ehrlich, wollten uns jetzt nicht auf so eine lange Hausaufgabe einlassen. Lass mich lügen, dann müssen 50 Minuten lang... Eigentlich ist der Film 3 lange Verfolgungsjagden.
Ja.
Also ich habe jetzt nicht mitgestoppt, ne? Aber es sind 3 wahnsinnig lange.
Also wie gesagt, was mir wirklich fehlt, ist eigentlich dieser Punkt, den... Und ich verstehe einfach nicht, warum der Film das nicht macht. Also eigentlich würde ich sagen, das mit diesen Verfolgungsjagden kann man machen. Irgendwann nach weiß ich nicht, 50 Minuten, glaube ich, hätte es den Punkt geben müssen, wo die Kids sich einmal zusammensetzen und sagen, okay, jetzt verfolgen die uns eine halbe Stunde, was wollen die eigentlich so? Es muss ja irgendwas mit den Walkie-Talkies auf sich haben. So, ich glaube, die Kinder wissen bis zum Schluss nicht, dass sie damit irgendwie im Polizeifunk zu hören sind. Abgesehen davon, dass sie offenbar nicht nur im Polizeifunk zu hören sind, sondern auch auf dem Bau und damit halt immense Schäden verursachen, weil halt irgendjemand gerade in dem Moment in die Walkie spricht, jetzt sie gerade irgendwas passieren soll und dann das zu früh passiert und deswegen Dinge kaputt gehen. Aber ich dachte mir auch, so rein technisch ist das halt kompletter Bullshit irgendwie. Also ich verstehe das nicht, wie das funktioniert so. Dafür, dass das so storytechnisch so einen Aufhänger hat, wo ich mir denke, es würde mir eigentlich reichen, nicht diese Bauarbeiten-Geschichten haben, sondern die stören halt nur den Polizeifunk, weswegen die Polizei den folgt, so, mir doch egal. Aber mir fehlt eigentlich dieser Punkt, wo die Kids irgendwie einmal sagen, so, jetzt müssen wir aktiv werden, jetzt müssen wir was machen. Vielleicht fährt einer zur Polizei, lenkt die ab, ach, keine Ahnung, irgendwas.
Mir fehlt auch Herz, habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht.
Ja.
Also, das, was auch bei guten Jugendfilmen so funktioniert hat, dass denn die Kinder sich selber challengen müssen und über ihren eigenen Charakter hinauswachsen müssen oder auch ihre Freundschaft neu definieren müssen oder irgendwie irgendwas. Ich vertraue dir nicht. Du kannst auch nicht wegziehen, du bist mein bester Freund. Schluchz, Wein, was weiß ich was. Und auch die BMX-Szene, ne? Wenn du jetzt so Hardcore-BMX-Kid warst damals, die wird ja auch nicht wirklich. Also am Ende gibt es dann auf einmal 150.000 BMX-fahrende Jugendliche. Mhm. Aber das ist ja kein Blick wie. Ach, es gibt so coole Filme über die Hip-Hop-Kultur beispielsweise. Ja. Wir haben jetzt einen sehr guten Trailer zu Beat Street gerade noch gesehen auf der Scheibe. Hm. Bockt richtig, glaube ich, wir werden den Film bald mal da angucken. Oder über die Skater-Kultur, so die Punker-Kultur, so, ne? Und dann sieht man so richtig, wie die funktionieren untereinander und so weiter und so fort. Es gibt diesen großartigen Film von Jonah Hill, der in den 90ern spielt zu dieser wir drehen unsere Skate-Videos alle selber Zeit und so weiter und so fort. Ich weiß, dass diese Filme einen anderen Anspruch haben, aber ja, so ein bisschen Herz unter Freunden, was es bedeutet, ein Jugendlicher zu sein in so einer Subkultur. Was bedeutet es, ein BMXer zu sein? So. Und das interessiert den Scheißfilm ja gar nicht.
Ja, vor allem, ich sag mal, so eine Hürde, an der alle wachsen können.
Ja, genau.
Also hier ist es irgendwie so beiläufig, irgendwann wird dann der Punkt aufgemacht, ach so, die Bösewichter, die folgen, auf denen ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Und wenn sie die jetzt am Ende irgendwie schnappen, dann kann vielleicht diese Skaterbahn da gebaut werden.
Ja, und Geld, ich zitiere einen wahnsinnig guten Co-Host von mir, Geld ist immer so eine wahnsinnig lahme Motivation.
Ja, ne, ich finde die Motivation, also die Sache ist halt, zu dem Zeitpunkt vergeht halt über eine Stunde, bis sie an diesen Punkt kommen, wo sie dann überhaupt erfahren, dass dieses Kopfgeld da ausgesetzt ist und plötzlich müssen sie die Bösewichter fangen, nicht weil sie weil sie gejagt werden oder irgendwie, weil es für das Gute ist, sondern weil sie diese Skaterbahn wollen. Das finde ich jetzt aber einfach als Motivation schon so behauptet langweilig. Weil, ja,
wie gesagt, weil ich zitiere dich, aus Geld ist eine langweilige Motivation.
Genau, nein, aber die heizen ja eh die ganze Zeit durch die Stadt und mir kann ja keiner erzählen, nur wenn diese Skaterbahn da gebaut wird, dass sie ja nicht mehr durch die Stadt heizen. Also ich verstehe schon, dass sie eine Skaterbahn wollen, aber ich verstehe die wirkliche Notwendigkeit nicht, warum das für die so wichtig ist.
Immer mehr. Ja, komplett.
Und dann hätte ich mir halt gewünscht, wenn das aber der Aufhänger ist, also nehmen wir mal an, die wollen von Anfang an, höchstes Ziel ist so eine Skaterbahn bauen, dann hätte ich mir gewünscht, dass sie am Anfang versuchen, wenigstens mal so einen Kuchen zu backen und zu verkaufen und da irgendwie Geld zu sammeln und dann daran
scheitern. Kann man eine lustige, typische 80er-Jahre-Collage draus zimmern, weißt du? Versuchen,
genau, und nachher haben sie 20
Sachen
Dollar
zu verkaufen.
Und merken, das reicht halt vorne und hinten.
Genau, nicht so. Genau, versuchen hier Limonade zu verkaufen, Kuchen zu backen, dann gucken sie rüber, dann macht Nicole Kidman so ein Kissing-Booth auf und dann gucken die beiden rüber und sagen, ah, das Mädchen verdient Geld mit Küssen, die Hure. Nein, also und dann klappt das alles nicht und sagen, also kommen wir doch nie voran, wir brauchen doch genau, das gibt's ja auch als Formel, so in wahnsinnig vielen Filmen, meistens über Wintersport, von wegen, oh, wir müssen um das Jugendzentrum retten, den Skiwettbewerb gewinnen.
Ja. Aber wie gesagt,
ich hätte... South Park-Folge, glaube ich, gerade zitiere. Naja, ist
genau.
Auch egal.
Aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, nehmen wir an, es wird einen ganz anderen Plot geben, ist natürlich jetzt irgendwie müßig, dem Film zu sagen, ich hätte es so machen können, aber ich sag mal, wenn diese Bösewichter da was planen und sie kriegen davon was mit, und entscheiden sich aktiv dafür, diese Bösewichter jetzt einzusammeln, was sie ja hier so die letzten 20 Minuten so ein bisschen behauptet tun. Aber wenn das die eigentliche Geschichte wäre, hätte ich das, glaube ich, viel spannender gefunden, wenn die sozusagen aktiv die beobachten.
Ist so ein bisschen auch Emil und die Detektive, wo die ganzen Kinder Berlins auf einmal hinauskommen und ja, den Verbrecher verfolgen und beobachten.
Weil das ist so dieser Unterschied. So, hier reagieren die ja eigentlich nur die meiste Zeit und sie agieren nicht, also nicht von sich heraus. Ja. Und das ist halt schade, so eine verpasste Chance meines Erachtens.
Ach, die lernen ja auch nichts über sich, ne? Nicht von wegen, dass die tendenziell eher feige werden, dann lernen sie von wegen, du musst dafür kämpfen, wenn du irgendwas willst oder sonst was. Oder Kevin, ich will jetzt nicht andauernd Kevin allein zu Hause ziehen, aber der lernt ja auch von wegen, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur ein Kind zu sein, sondern in dem Sinne erwachsen zu sein, so.
Ja.
Und erwachsen zu sein bedeutet, tödliche Feinde zu bauen.
Super kreativ und das ist natürlich das, was man dann so feiert irgendwann, wo man denkt, so ein cooler, kleiner Junge, so.
Ja.
Und die hier, ja, die können halt gut Fahrrad fahren, so. That's it.
ihr könnt ja alle Fahrrad fahren. Wowie. Und ich muss sagen, das war eine, hey, ich muss mich jetzt ja auch nicht über Modeerscheinungen von inzwischen ja auch 40 Jahren lustig machen. Ey, 40 Jahre ist aber auch schon wieder, aua, tut schon weh. Ich finde, BMX-Fahren sieht immer ein bisschen lächerlich aus.
Ja.
Immer dieses halb aufstehen müssen, wenn die so ein bisschen Gas geben. Ey, wenn ihr auch alle Leute, die zuhören und dem BMX-Kult verfallen sind, ich habe das auch schon auf Skatebahnen gesehen und springen und so, sieht immer wahnsinnig cool aus. Du kannst mit den Dingen gut in Rampen rein, du kannst mit denen gut auch so Wälder-Parcours runterfahren und so, sehe ich alles. Aber wenn du in der Stadt so auf der Straße so richtig Gas geben musst und so halb aufstehen musst und in so einem Froschwaddelgang Gas geben musst, weil du halt keine Gänge hast, auf dem, tut mir leid, das sieht immer, sie sieht uncool aus, so ich sag, wie es ist. Ich finde BMX ist nicht cool. Zumindest in so einem Straßen, jetzt geben wir mal hier richtig Gas-Kontext.
Ja.
Fahrt die Matschpiste runter und macht Sprünge.
Bitte. Ich wollte gerade sagen, ja, früher hatte man ja nix, ne? Da war das.
Hast du ein BMX-Rad?
Nee.
Ich auch nicht.
Nee, ich glaube, mein Grund auch damals ein BMX-Rad nicht zu haben, ich glaube, das ist in den USA anders, aber hier in Deutschland ist es ja immer so, du wirst ja sozusagen ab, ich weiß nicht, wann man Fahrradfahren in der Schule lernt, noch so mit Verkehrssicherheit und so, da wird ja gesagt, du hast besser irgendwie vorne und hinten irgendwie Licht dran und so und das geht ja alles mit BMX-Rad nicht und deswegen hatte ich sowas auch nie, weil ich dachte, das ist total unpraktisch, da irgendwie eigentlich nicht mit fahren zu dürfen.
Bist du irgendeinem Jugendkult aufgesessen?
Also ich war, glaube ich, nicht so anfällig wie ein paar Freunde von mir. Mhm. Also einige hatten dann halt so irgendwie diese Nike-Schuhphase damals schon, Adidas, keine Ahnung, was da so. Oder eine Zeit lang waren so Pesh-Jeans, waren so angesagt, so knallbunte Jeans in so allen knalligen Farben.
Ja.
Die waren aber auch gefühlt so schnell wieder out, wie sie angesagt waren. Und ja, ein paar Kids hatten dann so coole Caps, aber ich glaube, gefühlt war das schon alles, was in unserer Schule an Coolness abging, so.
Hast du dich nicht irgendeiner Szene verschrieben, kurze Zeit, und sagtest, ey, also ey, bei mir gab es die Pokémon-Sammelkartenphase auf jeden Fall, die war ganz akut. Ja. Ich war leider nie richtig gut im Skateboard, deswegen konnte ich nicht mit den coolen Skatern abhängen, ich konnte gerade einen Ollie und so ein klein bisschen auf so einen Bordstein grinden. Ich hatte dafür aber ein K2, also die richtig teuren, tollen Kickboards. Und damit konnte ich Sachen machen. Und ich dachte, ey, hoffentlich setze ich Kickboard durch. Leider hat sich Kickboard nur für ein Jahr ungefähr durchgesetzt.
Okay.
Und dann konnte man sich damit nicht mehr so blicken lassen, irgendwie bei den Rampen und sowas. Was war denn noch? Was man so mitgemacht hat? Die ganze Hip-Hop-Ware. Ich wollte FUBU-Hosen haben, also so richtige Sackhosen. Und ich hatte eine sündhaft teure Pelle-Pelle-Jacke mit einem Pelzkragen.
Wow.
Ja, da habe ich meine Eltern noch angeschrien, wenn ich die nicht zum Weihnachten bekomme, dann möchte ich gar nichts.
Das K.O.-Kriterium.
Ja, ich wollte Hip-Hop. Das war wichtig. Sammy Deluxe und so.
Nee, das gab es irgendwie bei mir alles nicht. Aber ich war auch.
Aber du kannst doch jetzt sehen, wie langweilig bist du. Kannst du nicht sagen, damals warst du schon so charakterstark, dass dir das alles an dir vorbeiging.
Nee, das war mir nicht wichtig. Also mir waren andere Dinge wichtig. Also ich mochte Computerspiele, Konsolen. Also da war ich, glaube ich, relativ weit dabei.
Mhm.
So. Hab relativ viel gelesen tatsächlich. Was habe ich denn noch? Ich war total gerne im Kino.
Aber es gab ja nicht an deiner Schule die Kinogang. Ihr hattet ja nicht so eine Cineastengang, die da in schwarzen Trenchcoats rauchend die Nouvelle Vague-Schule abgefeiert hat.
Nee, das wäre auch cool gewesen. Nee, aber
ja, natürlich, aber das hat man ja nicht so. An der Schule ist ja Trottel.
Nee, aber ich glaube, an unserer Schule gab es einfach nicht so viele Extreme. Es gab dann immer so dieses eine Kifferkind und es gab dann, aber es gab da keine, nicht so krasse Klicken. Ich meine, ich bin ja jetzt hier neulich auch an Stadtteilschulen unterwegs gewesen. Das war echt was, das ist hier was anderes. Also da hat man den Eindruck, hier ist wirklich so ein Druck wegen neuen Klamotten und schicken Ranzen. Und ich hatte jetzt auch keine schlechten Sachen, aber ich hatte jetzt nicht unbedingt, also es gab das einfach nicht so krass. Es gab so ein Kind, was da mal so in so einem Hype aufgesessen ist. Aber die anderen haben das einfach nicht mitgemacht, was ich ganz cool fand eigentlich immer.
Wild. Nee, bei uns gab es Emos, Hip-Hopper, den ganzen, durch die ganze Bank weg, echt so Subkulturen.
Nee, also gefühlt war so, also bei uns so irgendwann in einer Subkultur gab es so eine Person.
Das ist keine Subkultur, Christian, wenn es eine Person
nein,
ist.
Nein, aber das war tatsächlich so ein Phänomen, weil ich dann irgendwann dachte so bei einem Freund damals so, boah, ist der so unique so. Und irgendwann ist man dann mal nach Hamburg und dachte, okay, die sehen hier alle so aus.
Ja. Yeah.
Aber in Geesthacht war er halt so, also war er alleine. Das fand ich faszinierend.
Ich so überlege gerade, ob der...
So Kettchen an der Hose und ein paar Tattoos überall und so, das... gab es da einfach nicht so viel.
Ich überlege gerade, ob der Kickboard-Film quasi der letzte jugendliche Subkulturfilm hätte sein können, wo man mich für ins Kino locken könnte. Kickboards. So, Hamburg-Rap. Das wäre wahrscheinlich auch ein Film gewesen, so, weil ich komme zwar nur aus dem Speckgürtel Hamburgs, aber ich habe mich natürlich überkrass mit Hamburg identifiziert. Mhm. Wo man sagt so, ja Mann, so ist das, Hamburg-Rap. Und dafür wäre ich wahrscheinlich ins Kino gegangen.
Ja, ich glaube, das sind die paar Jahre, die zwischen uns liegen. Ich glaube, bei uns hat das... Dieser ganze Hamburg-Rap mit Beginnern und so, das hat eigentlich erst angefangen. Ich würde sagen, da waren wir auch alle so 18 schon, so kurz
vor Abi. Ja, da waren wir schon alle raus aus der Nummer.
Und runter, absolute Beginner, Sammy Deluxe und so. Fünf Sterne und was da so alle gleichzeitig aufschwammen. Und davor kann ich mich nicht erinnern, dass da viel war, also aus Hamburg.
Hat das deutsche Kino mal irgendwie versucht, irgendeine Jugendkultur abzugreifen? So ein bisschen diese Vorstadt-Krokodile, würde ich sagen, so ein bisschen so.
Ja, das war ja Fußball. Auch später.
Also war später. Ich überlege mich, ich werfe diesen Film jetzt so einen gewissen Kalkül vor. Die sehen, in Australien ist BMX gerade richtig im Kommen,
ja.
Cashen wir ab.
Ja.
Ich glaube nicht, dass da irgendein Drehbuchautor gesagt hat, ich habe hier dieses BMX-Material, das brannte mir schon immer auf der Seele, das ist meine persönliche Story, sondern das ist jetzt einfach Making Money. Und das ist okay. Und ich überlege gerade, wann mir das letzte Mal so ein Film so vor die Füße gefallen ist, der sich so auf so einen Trend, vielleicht dieser Five Nights at Freddy's Film, der jetzt endlich produziert wird, weil ja Five Nights at Freddy's so ein riesen...
Na, ich glaube, in den 80ern gab es schon so ein paar Filme, also als wir hier zusammenkamen, da haben wir auch kurz Wargames zum Beispiel erwähnt, das war ja so quasi der erste Hackerfilm,
ja, klar.
Ich weiß. Das war ja auch so ein Film, das Thema ist gerade voll angesagt, wir machen da mal schnell so einen Film zu. Und, ach, weiß nicht, ich habe den Eindruck, in den 80ern, das war auch so.
Es gab auch bestimmt so Snowboard- und Inlineskate-Filme.
Ich kann mich vorstellen, dass Willy Wogner doch auch diesen einen Snowboard- oder den Skilauffilm da, Feuer und Eis oder so.
Ah, Feuer, Eis und Dosenbier? Meinst du den? Nein, ich rede vollkommen. Es gibt Feuer, Eis und Dosenbier, der ist ein Skifilm, ein deutscher sogar, mit Axel Stein und Rick Cavanian. Das spielt einer
Nein, den meine ich garantiert nicht.
Na gut, aber ich meine.
Und der hat ja auch diese berühmte James-Bond-Szene da choreografiert oder so, vielleicht sogar directed.
Das war explizit an Jugendliche gerichtet?
Nein, aber das war so ein Trend, glaube ich.
Einfach. Ach so, genau. Ich überlege gerade, wo Trend ist, wo man sagt, wir nehmen den blöden Kindern noch das Geld aus den Taschen, weil es gerade so hip ist.
Nee, ich glaube, aber ich wollte gerade auch hinaus. So. Also ich glaube, diese Technikgeilheit, deswegen glaube ich, sind hier auch diese Walkie-Talkies eingebaut, weil die gerade wahrscheinlich neu und fresh waren.
Ja, auf jeden Fall.
So,
auf jeden Fall, Walkie-Talkies, das wäre halt als Jugendlicher mega. Für mich auch noch was Krasses
genau,
gewesen.
Genau, aber ich meine, es gab ja in den 80ern, also sei es jetzt hier das sprechende Auto mit Knight Rider,
ja.
Der Helikopter in Airwolf und irgendwelche Autos mit Street Hawk und wie sie alle hießen, das handelte ja so häufig von irgendwie so einem technischen Gimmick, was da so in den Vordergrund gerückt wurde. Das finde ich ist schon sehr auffällig, dass das so ein 80er-Jahre-Ding war, so neue Technik so richtig massiv abfeiern mit so vermeintlichen Computern und alles so voll modern und...
Aber ein Fahrrad ist ja nichts Modernes und jetzt überlege ich gerade, ob die Fast and the Furious-Reihe im Grunde auch nichts anderes ist, als die BMX-Bande nur ein bisschen ernsthafter und ein bisschen polischter erzählt.
Ich glaube, im Prinzip ist das nicht so weit auseinander, also von der...
Ich glaube auch, das ist im selben Genre.
Eben so ein Trendding und feiern das ab bis...
Dass sich das jetzt in so eine Action-Persiflage verwandelt hat, ja, gegeben. Aber die ersten, sagen wir mal, 2, 3 bis Tokyo Drift und so, war doch einfach nur, ey, dieses Car-Modeling ist gerade in. Wir müssen
schnelle,
ganz schnell
Autos, ja.
Wir müssen schnell so einen Drift-Film machen, so ganz, ganz schnell.
Car-Porn.
Ja, wir müssen schnell einen Car-Porn produzieren. Ja. Stimmt, das ist auf jeden Fall so ein mieser Trend, was ich auch noch als Jugendtrend, auch wenn das so Anfang 20-jährige Prolos gemacht haben. Wollen wir mal zu dem Film zurück? Ich denke jetzt über die Meta, ich bin schon vor einer Meta-Diskussion, aber ich habe halt außer die geilen Farben und die teilweise interessanten Perspektiven jetzt auch gar nicht mehr irgendwas zum Handwerk zu sagen und inhaltlich hat sie mich halt tatsächlich irgendwann gequält.
Ich finde, da ist auch nicht so wirklich viel zu holen. Also ich fand am Anfang den Humor ein bisschen schwierig. Ich war ganz dankbar, dass der ein bisschen weniger wurde.
Ja.
Also die allererste Sequenz, wo du auch meintest, der einen wird da auf den Hintern geklatscht und dem Priester wird zufällig
die
so eine Puppe
so
irgendwie
mit dem
so
Schritt ins Gesicht.
Ungünstig, ja. Also und der lächelt dann auch noch so doof und das alles so. Und denkt so, ach nee, das brauche ich jetzt auch eigentlich gar nicht.
Die Gewalt macht halt keinen Spaß in dem Film. Nee. Also so eine Filme können ja manchmal sich zu Cartoon-Gewalt erheben.
Ja.
Aber wenn unsere Bösewichter hinfallen und so, das ist irgendwie alles sehr
lahm.
Ja,
ich würde mir dann auch wünschen, dass die Gewalt dann die Richtigen trifft und nicht einfach irgendwie random Leute auf der Straße oder so.
Stimmt. Also es stimmt, es werden auch echt Unbeteiligten so Teller ins Gesicht gebatscht oder auch hier Fatty Mac Fett kriegt sein Fett weg.
Ja, und vor allem das Eis aus der Hand geschlagen, sollte er eh nicht essen, besser für ihn. Also ja. so ein Duktus, wo ich denke so, nee, das ist echt nicht gut gealtert, so. Ich weiß nicht. Ich habe ehrlich gesagt zu dem Film auch jetzt nicht viel zu sagen. Ich fand, vor allem am Anfang hatte ich echt Bock, weil der auch, wie du schon sagtest, der hat so, die Kamerawinkel sind so unter den Reifen, unter dem Pedal und die haben sich, glaube ich, da echt Mühe gegeben, da richtig coole Schüsse zu machen.
Richtig krasse Nahaufnahme, wie sie ihre Helme aufziehen und dann ist das Framing irgendwie interessant. Wir sehen halt noch diese blaue in blaue Küste Sydneys, wo das alles spielen soll.
Und ich habe eigentlich auch den Eindruck, dass der visuell immer langweiliger wird.
Ja, ich auch.
Immer mal so ein paar Momente, wo ich denke, okay, das macht jetzt Spaß. So wie gesagt, hier Wasserrutsche und so, da mit den Rädern durch, das ist irgendwie cool, das macht Spaß. Und dann, dann echt ganz viel einfach nur abgefilmt, ne? Die fahren von da nach da, natürlich sagen wir mal eine
auch
Rampe.
Auch die große Endchoreo mit 150 Milliarden australische Jugendliche mit BMX-Rädern rasen den Bösewicht dann hinterher.
Ja, und schmeißen mit Mehl.
Das hätte man irgendwie geil machen können. Im Grunde haben sie aber wirklich echt nur statisch die Kamera drauf gehalten und lassen halt Kinder wie so ein Kindergeburtstag einfach mit Mehlpaketen werfen. Das war irgendwie sehr unbeeindruckend dafür, dass das der große Money-Shot des Films wahrscheinlich sein sollte, wie da die ganzen Kinder.
Und das ist auch einer dieser Punkte, die ich dramaturgisch nicht verstehe, weil die Bösewichter können ja eigentlich sofort entkommen, nehmen sie als Geisel. Und dann frage ich mich im Nachhinein, diese ganze Aktion mit den ganzen Kindern, wofür war die eigentlich gut? So, und ich denke mir immer, ich hätte das viel lieber gesehen, dass, was weiß ich, das Mädchen erst entführt wird, die Bösewicht da sozusagen mit ihr versuchen zu entkommen und am Schluss die Kinder helfen, um die Situation aufzulösen. So. Und hier fahren sie ja random gegen irgend so ein anderes Auto und dann ist der Film zu Ende.
Das ist das Ding, die Kinder, die Cleverness der Kinder und die Zusammengehörigkeit der BMX-Generation-Community-Szene, wie wir es nennen möchten, die lösen das Problem ja nicht. Und das ist in anderen Filmen irgendwie cleverer gemacht, wenn Kinder zusammenstehen. Also die, ne, weißt du, wegen, und ihr schneidet denen da den Weg ab oder ihr müsst irgendwas machen und müsst dann vielleicht mal die Walkie-Talkies, müssen die Walkie-Talkies benutzen und dann können sie von mir aus auch irgendwas mit Mehl machen, um dann das vor die Scheiben des Autos zu klatschen oder sonst was.
Genau.
Hier ist deren riesengroßer Plan, der sich dann auch im Nichts auflöst. Wir fahren jetzt alle frontal auf diese drei erwachsenen Männer zu.
Ja.
Und nerven die so ein bisschen.
Ja, und lösen ja vor allem das Problem nicht, weil das ist dann halt sofort, geht's weiter so. Das ist schade, so ein bisschen so eine vertane Chance. Ich meine, der Film war ja offenbar erfolgreich, hat Nicole Kidmans Karriere jetzt ja auch in keinster Weise geschadet. Ja, ist schon ein bisschen lustig, sie da zu sehen und so mit 16 und zu wissen, was sie so denn später drehen sollte.
Ja.
Ich fand diesen einen Kommentar sehr lustig, den ich eben kurz auf Letterboxd gelesen habe, wo jemand schrieb, sie hat gedreht mit Stanley Kubrick und Lars von Trier und Brian Trenchard-Smith. Dachte ich, ja. Mhm.
Der ja mit dem Leprechaun-Film ja auch Jennifer Aniston kickstartet hat.
Das stimmt. Ich finde das so faszinierend, weil diese...
Er hatte immer ein Auge für Talente innen.
Ja, der wird halt immer so als B-Film-Regisseur irgendwie so abgetan und eigentlich ist das ja eine erfolgreiche große Produktion gewesen und Leprechaun auch dann mit einer Jennifer Aniston, die ja auf dem Weg zum Star war, glaube ich auch gar nicht so klein, wie alle tun. Ich glaube, die Fortsetzungen haben dann seinem Ruf massiv geschadet. Vielleicht hätte er gut dran getan, nach Teil 1 zu sagen, okay und tschüss.
Ja.
Und gut, Megiddo, The Omega Code 2 ist eh nochmal so ein Ding für sich. Kann man aber hier nachhören bei Filme zum Dessert.
Unbedingt.
Ich habe es nämlich gerade neulich getan und war überrascht, wie absurd auch der Plot von dem Film ist. Solltest du dir auch mal angucken irgendwann. Ist ja ein Spaß.
Wenn du schon so anpreist und unbedingt.
Ja,
ich höre erstmal in deine Folge nochmal rein und dann denke ich mir, überlege ich, ob ich da nochmal rein möchte in das Thema. Ich bin fertig. Ich wollte mich über Jugendkulturen auslassen, über das Kalkül da abzucashen und über, es ist schön, dass wir jetzt mal auf den australischen Filmmarkt geschaut haben. Die haben scheinbar Sachen für überlange Verfolgungsjagden, aber während das bei Mad Max noch funktioniert, ist die BMX-Bande, da fällt das empfindlich ab.
Ja, viel mehr weiß ich da jetzt auch nichts hinzuzufügen.
He ate no George Miller. Es ist, wie es ist.
Ja. Also kann man sich mal angucken. Ich glaube, es funktioniert wirklich am besten, wenn man den irgendwie mal mit 12 gesehen hat.
Also falls ihr 12 seid,
dann könnt ihr. Falls ihr gerade 12 seid und das ihr gehört habt und sagt, okay, das ist mein Film.
Ja, warum benutzen die keine Smartphones?
Gönnt euch.
Ja. Nee, wunderbar. Mach mal noch einen Aufruf zum Teilen, Liken, Liebhaben.
Teilen, Liken, Liebhaben. Ja, geht auf filmezumdessert.de. Hört euch alles an, was dort zu finden ist, auch bei Let's Talk About Spandex. Ich muss immer noch mal wiederholen, weil neulich mir erzählt wurde von einem, den ich länger kenne, er wusste gar nicht, dass du deinen eigenen Podcast hast. Er dachte immer, wir machen nur einen gemeinsamen.
Das ist eine Frechheit.
Und
ist aber auch verständlich. Ist, alles
ist er noch auf eine andere Welt gestoßen? Also ich meine, natürlich sind ein paar Sachen Episode gemeinsam, aber es gibt ja auch ganz viele ältere Let's Talk About Spandex-Folgen, wo ihr auch teilweise über DC-Animationsfilme sprecht und so. Total tolle Sachen.
Und kann man entdecken. Genau, und manchmal gibt es ja auch echt so Comic oder Action-Schlock, wo du einfach dich null für begeistern kannst. Das muss ich dann mit jemand anders verhandeln. Weil es bringt nichts, Christian eine Begeisterung einzureden. Zum Beispiel diesen Spider-Man-Film. Den werde ich jetzt wahrscheinlich auch mit irgendjemand anders besprechen müssen, wenn du sagst.
Ja, ich muss mir erstmal durch den alten gucken. Vielleicht, wenn ich den nochmal schaue, vielleicht habe ich dann ja auch Bock drauf.
Vielleicht findest du ja irgendwo eine Ebene. Ansonsten, man muss das jetzt einmassieren die nächsten Wochen. Dann müsst ihr durch. Falls ihr Bock habt, wir werden es irgendwann mal posten, weil dieses Design ist es wirklich toll. Wenn ihr schon unser Tassendesign für das schönste Podcast-Merch
kolorieren und dann geht's rund.
Dann geht's richtig rund, weil es ist der Killer. Wir haben schon die weltschönste Tasse. Wir haben das Potenzial, die weltschönste Tasche zu haben.
Yes.
Tassaschasse. Und dann geht ihr mit uns einkaufen. Wie schön wäre das?
Ja, kann man sein Bier in den YouTube-Beutel tun.
Könnt ihr rein, du. ich verabschiede mich. Ich gehe jetzt auch zum Supermarkt.
Yay, Supermarkt.
Okay, ja, bis zur nächsten Episode. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt uns auch Kommentare.
Yes. Ciao, ciao.